China can now make everything Europe can make, but 30% cheaper.
Also ich glaube, dass wir im weltweiten Wettbewerb natürlich nur als Europa gemeinsam gewinnen können.
Was ich nicht mag, ist, dass wir unbedingt gewinnen müssen und andere zu Verlierern machen. Ich glaube, dazu hat Europa genügend am Kerbholz.
Was in Alpbach wichtig ist. Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.
Eine neue Herausforderung.
Dieser Pressepodcast wird unterstützt von der Erste Group und der Vienna Insurance Group.
Und da sind wir wieder, Sissi Rabel
und David Freudenthaler. Willkommen zu unserer dritten von 5 Folgen unseres Kongressjournals vom Forum Alpbach. Wir sprechen hier, wie Sie ja wissen, über die ganz großen Themen, die Europa bewegen und hier im Tiroler Bergdorf aus ganz verschiedenen Blickwinkeln debattiert werden. Sissi, sag mal, was haben wir denn für heute aufgekocht?
Sie haben es ja vielleicht eingangs schon rausgehört. Wir sprechen heute über Europas Wettbewerbsfähigkeit. Wie schaffen wir es, dass Europas Wirtschaft nicht noch mehr unter die Räder kommt?
Genau. Und in Zeiten steigender Preise und allgemein schwächelnder Volkswirtschaften in Europa ist das nicht nur eine Frage für ökonomische Feinspitze, sondern ja, geht uns eigentlich alle was an. Darüber habe ich auf Englisch mit dem niederländischen Ökonomen Haroon Scheik gesprochen. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, was ihn aktuell denn da am meisten besorgt. Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump oder doch die extreme Flut an Billigprodukten aus China oder ganz allgemein die hohen Arbeits- und Energiekosten bei uns in Europa.
I think you're right that Europe faces a very challenging situation economically. Our council has recently written a report on the difficult relationship with both the United States and with China. These are the world's two biggest economies. We are very dependent on them. With the United States, digital technologies, think of cloud, artificial intelligence, social media platforms. And with China, more in terms of production, whether that's resources like rare earth metals or all kinds of industrial products and goods. And also both countries are using these dependencies as weapons against us. Trump using the tariffs and using big tech against us, and China cutting off rare earth metals to Europe. So we looked at how can we weaken those dependencies from both China and the United States. That's what we set out to do. And we argue we need to fix two problems, both an innovation problem and a trade problem. Otherwise, Europe is going to have a very difficult situation.
You mentioned the U.S. Under Donald Trump and China as well. So which would you say is the bigger threat now for Europe?
Both are very, they are the biggest economies and we face the challenges with them. With both countries, we face an innovation gap. We are seeing, and Mario Draghi has written about this and others, we lack the innovation and the productivity that both have. The thing is, China is not only strong in innovation, but it also is currently competing with Europe's industry. And that is why I would say with China now, we have a bigger challenge. This is what economists now call China Shock 2.0. We had the first shock after 2000 when it started to flood the market with cheap goods. That was in particularly difficult for the United States. But now it's moving into advanced goods, electrical vehicles, batteries, solar panels, telecommunication infrastructure, all the things that Europe is good at. And we are seeing the effects. In Germany now, every month, 10,000 jobs in industry are disappearing.
Right, especially in the automotive sector, for example.
Exactly.
When we look at Volkswagen, which was pretty big in the news some weeks ago.
Exactly. You're seeing those industries that Europe is very good at, automotive, heavy industry, chemicals, infrastructure, those are now actually competing with China. And we're seeing that China is competing very much and jobs are disappearing. So that's why I would say the challenge with China is bigger, because China is not only very innovative, just like the US is, but China is also artificially helping its companies. And that is because the Chinese currency is valued too low. According to people, it's somewhere between 12 and 35% too low. Chinese companies get a lot of subsidies, about 2 to 8 times as much as the OECD average. And in China, domestic demand is kept low, which means China has to export a lot of goods. Well, if you combine all these things, You get a situation, and a French think tank explained this, that China can now make everything Europe can make, but 30% cheaper. And that is its big challenge.
Over all different industry sectors.
From automotive to telecommunication to artificial intelligence, practically everything we make, they can do 30% cheaper.
30% is a lot.
That's a lot.
And I guess that's why we see European and also lots of Austrian companies moving their production lines to China or to other cheaper producing economies and countries.
Exactly. And that's what we're seeing. And it's partly because, China is innovative and it's cheaper to produce there. But that's also because of these artificial ways in which the economy is stimulated. And that's the challenge for Europe to compete with. Because if someone is a few percent cheaper, you can compete with that. But 30%, that's too much.
We're talking about de-risking for a couple of years now, yeah. De-risking from China. So which kind of also political acts should be set by European politicians to avoid these dependencies of China?
So we need to become more innovative and we need to fix trade policy. In the field of getting more innovative, I think there we can learn a lot from how the United States and China work. In Europe, we have tremendous potential. But whereas in China and the United States, for instance, they make plans for the future. They think, okay, artificial intelligence is important. And then they mobilize a huge market to compete. And these companies create this new innovation. In the United States, that, for instance, works with DARPA, the agency from the Department of Defense that creates all kinds of new technologies. Europe can learn from that. We have big plans. We have plans for the semiconductor industry, for our rare earth metals, for artificial intelligence. But we do not mobilize the power of the big European market. When our governments do procurement, they buy things from the market. They do not mobilize the full European market. In Europe, we have a challenge in terms of finance. We have a lot of innovative companies, but the moment these startups need to grow, we do not have the venture capital that the US has or those state funds that China has to make these companies grow big. So these are the things that we can learn in terms of innovation policy, and we can learn from what China and the US are doing. On the other hand, we also need to think about the trade policy aspect. And that means thinking more unorthodox, maybe thinking about where we cannot keep our market open if competition is that skewed in ways. There we might think of becoming more strict with which goods enter the European market. We might even think of a tariff, and we can look at other partners.
If all big economies protect the markets like that, is the free market dying?
Well, not completely. Yes, there is a rebalancing happening. We're seeing, especially US and China, using all these protectionist measures, and perhaps Europe should do also. At the same time, I think free trade has given us a lot. And in our report, the Scientific Council for Government Policy in the Netherlands, we believe actually a free trade can still bring us a lot. But the problem is you cannot yourself keep to the rules of free trade if others are not. So we are not saying we should close the market. We are saying actually if we want to compete fair, then we should start at the same position. And if we see that other parts of the world are actually artificially creating 30%, for instance, advantage, then that should be corrected. If we're starting at the same place, yeah, then yes, we believe free trade can help us a lot.
But when we talk about this 30% cheaper production, does this mean we should raise tariffs up to 30% on Chinese goods?
It's one of the measures. In our report, we don't say which measure should be taken. That is not something our council does. We map out different potential policies. And let me emphasize, all of them are difficult and they will hurt. Tariffs will also hurt. If we put in tariffs, it means goods will become more expensive for consumers. If we restrict other types of investments, that will also be difficult for us. But doing nothing also is causes pain. And that's what I mentioned before, those jobs that are disappearing. So there are no easy options. One of the options could be a tariff, but there are other things we could do as well. We say at least we have to address this now. We cannot just leave it as it is.
You mentioned those high dependencies on the United States, especially cloud, AI, chips, and also defense.
Correct.
Should European leaders be stronger against the government of Donald Trump? So as we see it currently, as the Canadian Prime Minister McCarney is, he has a very clear position against Donald Trump. and his government.
Yeah, I think he also has to. Canada has received a lot of pressure, and you're seeing now he's responding to that. I think in Europe, there is also already something shifting. Initially, Europe was very accommodating, and now we're seeing Europe is becoming more strict, and also because the United States has very strong and hard demands. I think in Europe, we should have more trust in the power we have and stand up for ourselves. We are not propagating with our council to have conflict with either the United States or with China, but we need to be realistic. If we're pressured, we need to have instruments against that. And in that sense, Europe has a lot to offer. The European common market is still a vast market. It's very important for both big tech from the United States as well as for China's export of goods. That is the power we have, and it's something we need to use if others pressure us.
This year's forum topic is how Europe wins. What does this in particular mean for our economy? Or let me ask, which concrete actions do you suggest that European policymakers need to set to bring the European economies back on the winning path?
So if our goods cannot reach the US market or the Chinese market, we should have the same restrictions back. So it's becoming more realistic. And another thing that we can also think about is we've talked a lot about the United States and China. And of course, those are the two biggest economies, and those are the countries that have challenges for Europe. At the same time, the world is so much bigger. You mentioned Mark Carney. Of course, he speaks about the relevance of middle powers cooperating. Alexander Stubb from Finland, he has suggested in a battle between East and West, the South increasingly is important. So, of course, we have these challenges with the US and China, but the world is so much more. And whether we look at countries like Canada, Australia, Japan, South Korea, India, which the EU signed an important trade pact with a few months ago, countries like Brazil, South Africa, also look really beyond the traditional boundaries and see if we can find other partners that actually we share much more with them than we normally think.
Harun Scheik denkt also, Europa gewinnt durch neue Partnerschaften. Ist eigentlich immer schön, wenn es nicht nur um China und die USA geht.
Absolut. Und wenn wir übrigens schon beim heurigen Festivalmotto sind, da haben wir auch Matthias Strolz dazu gefragt, was er denn vom Titel How Europe Wins überhaupt hält. Und was soll ich sagen, seine Antwort fiel gewohnt leidenschaftlich aus.
Ja, ich mag den Titel nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin zwar in den Gremien auch, seit Jahrzehnten. Ich mag den Titel nicht, weil es ein bisschen suggeriert, erinnert mich ein bisschen an ein Echo aus den 90er Jahren, ja. Man müsste es genauer definieren. Was ich nicht mag, ist, dass wir unbedingt gewinnen müssen, und andere zu Verlierern machen. Ich glaube, dazu hat Europa genügend am Kerbholz. Wir haben zwei Weltkriege mitveranstaltet, wo wir 100 Millionen Menschen ums Eck gebracht haben im letzten Jahrhundert. Wir haben von Kolonialisierung, wir haben Großstaaten genauso geschafft. Nur ich würde die Frage anders stellen. Ja, wie geht das gute Leben? In verrückten Zeiten. Vielleicht ist es zu wenig akademisch. Für mich wäre es treffender. Wie muss es sein? Jedenfalls miteinander, nicht gegeneinander. Ja, weil wenn wir das nächste Wettrennen veranstalten, auf Teufel komm raus, es ist für alle genug da, wir müssen es nur gescheit organisieren. Ja, Kruzifix, das macht mich narrisch. Ne? Also das wäre die Aufgabe und nicht, wie können wir das Rennen gewinnen und wie können wir den anderen klein halten, wie können wir den nächsten dominieren. Wir haben jetzt genügend Tech-Pros herum, die da das Rennen gewinnen wollen. Wir haben genügend irgendwie Halbdiktatoren oder Diktatoren, die nicht ganz bei sich sind, völlig insane und den Globus in Chaos stürzen. Jetzt müssen wir nicht auch noch fragen, wie wir den nächsten Wettbewerb veranstalten. Wenn es eine Art von entfalten ist, wo es nicht ein Nullsummenspiel ist, sondern wo wir alle davon auch genährt werden, dann bin ich sehr dafür, über das Gewinnen zu reden. Wenn es Win-Win-Win ist, wenn es Win-Los ist, bin ich gegen diesen Titel. Dann ist er scheiße. Ja.
Okay, Matthias Strolz setzt also mehr auf ein europäisches Miteinander.
Geradezu vorbildlich.
Kann man so sagen. Jedenfalls haben wir noch einen zweiten hochkarätigen Gesprächspartner für Sie von den Forumspforten aufgegabelt.
Richtig, nämlich den EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner. Mit ihm habe ich über die geplanten Rückführzentren außerhalb der EU und den Ansturm von Geflüchteten aus Ceuta im Sommer gesprochen.
Fangen wir vielleicht an, weil Sie da mitbeteiligt waren an dieser Ausarbeitung der rechtlichen Grundlage für die Rückführzentren in Afrika. Da lagert Europa irgendwo seine Verantwortung für Migration an andere Länder aus. Ist das menschenrechtlich überhaupt vertretbar?
Es ist auf jeden Fall menschenrechtlich vertretbar, aber es ist auch nur ein Teil der gesamten Migrations- und Asylreform, die wir in den letzten 2 Jahren umgesetzt haben, der Asyl- und Migrationspakt und dann natürlich auch die Rückführungsverordnung. Und Teil dieser Rückführungsverordnung sind diese Rückführungszentren. Wir haben die rechtliche Basis geschaffen, die Mitgliedstaaten haben Interesse gezeigt. Es gibt ein paar Mitgliedstaaten, die das gerne machen würden, aber es ist keine Verlagerung der Verantwortung, sondern es ist schon auch ein Signal, gegen die illegale Migration, gegen die Schmuggler und Menschenhändler, dass es erstens einmal nicht so leicht ist, nach Europa zu kommen und dass es durchaus sein könnte, dass dann die Entscheidung oder das Abwarten auf die Entscheidung einer Rückführung dann auch außerhalb der Europäischen Union stattfinden soll. Also wir haben die rechtliche Basis geschaffen und jetzt ist es an den Mitgliedstaaten herauszufinden, ob Afrika oder woanders, muss ja nicht unbedingt in Afrika sein. Wir haben ein paar Sicherheitslinien natürlich eingezogen, damit die Menschenrechte selbstverständlich eingehalten werden. Das ist uns wichtig. Es muss das Abkommen, falls es eins geben sollte, auch an uns übermittelt werden, eben genau zur Überprüfung, ob diese Standards auch eingehalten werden. Also es ist ein Teil der Rückführungsverordnung und die Rückführungsverordnung wiederum ein Teil der gesamten großen Migrationsreform.
Jetzt ist die Frage, es hat ja diese Bemühungen schon mal gegeben, etwa in England und in Italien, und die waren sehr kostenintensiv und wenig effektiv. Was wird da zukünftig anders sein oder warum ist das trotzdem ein Teil dieser Strategie?
Weil es die Regeln eben nicht gegeben hat. Also die Regeln waren nicht da, die Rückführungsverordnung war nicht da, die haben wir jetzt, haben wir klare Regeln. Man muss auch unterscheiden, also Großbritannien, Ruanda war ganz was anderes. Da waren Asylverfahren. Großbritannien ist auch nicht Teil der Europäischen Union, oder? Und ja, wir hatten keine Regeln, jetzt haben wir diese Regeln und jetzt ist es aus unserer Sicht rechtlich umsetzbar. Großbritannien, Ruanda, ganz anderes Thema, erstens Asylverfahren und nicht Rückführungen. Albanien, Italien, ja, das könnte man eher heranziehen und jetzt kann das umgesetzt werden von den Mitgliedstaaten, wenn sie Interesse haben und es gibt 6, 7 Mitgliedstaaten, die momentan daran arbeiten. Ich glaube,
welche
es kommt,
sind das?
Ja, es ist Griechenland, Österreich, Deutschland, Dänemark, die sozusagen die Kerngruppe sind. Und jetzt kommen weitere dazu mit Zypern beispielsweise, ja, aber auch andere, die Interesse zumindest zeigen. Italien hat Interesse mit Albanien, das ist klar, die fokussieren sich darauf. Also es kommen immer mehr dazu, zumindest einmal sich anzuschauen, ob sowas möglich ist. Und Gespräche anscheinend, aber da sind wir nicht involviert, laufen mit unterschiedlichen Drittstaaten. Wurde in den Medien bereits berichtet. Ja, schaut man sich an, ob es funktioniert oder nicht. Aber wenn das Interesse von einigen Mitgliedstaaten da ist, warum nicht? Und darum haben wir die rechtliche Basis mit der Rückführungsverordnung geschaffen.
Sie betonen, dass es nur ein Teil ist von diesem ganzen Paket. Was ist noch wichtig oder was ist Ihnen besonders wichtig in dem Paket, damit das Migration für Europa besser funktioniert?
Es ist auf jeden Fall die korrekte und hundertprozentige Umsetzung des Asyl- und Migrationspaktes. Der ist seit 12. Juni implementiert, umgesetzt. Die Mitgliedstaaten sind bereit, noch nicht alle zu 100%, muss man auch sagen, ehrlicherweise. Und da geht es darum, dass der Außengrenzschutz besser wird. Das ist eine Grundvoraussetzung auch für viele andere Dinge, dass Schengen auch wieder besser funktioniert. Es ist auch diese Balance zwischen Solidarität und Verantwortung. Also Solidarität denen gegenüber, die mehr Druck haben an den Außengrenzen, die mehr tun müssen auch, die ganzen Prozesse auch zu verantworten haben, aber auch die Verantwortung von denen, dass es eben funktioniert. Also diese Balance zu schaffen, das ist nicht leicht zwischen den Mitgliedstaaten, weil gefühlt natürlich jeder unter Druck ist. Aber die Fakten sind halt da, dass natürlich Länder wie Griechenland, Italien, Spanien vielleicht mehr Druck verspüren als im Norden Europas. Und diesen Ausgleich zu schaffen, das ist eigentlich der Kern dieses Asyl- und Migrationspakts und der großen Reform. Wir haben dann noch das sichere Drittstaatenkonzept gemacht, geliefert. Wir haben die sichere Herkunftsländerliste geliefert. Das ist wichtig, gerade im Fall von Marokko. Jetzt können wir ja nachher noch drüber reden. Also das sind Stück für Stück Dinge, mit denen wir das Europäische Haus in Ordnung gebracht haben. Und die nächsten Schritte werden sein, genauso wichtig, dass wir mit Drittstaaten verhandeln und dass wir Migration auch auf den Tisch legen, wenn es um Abkommen mit Drittstaaten geht, diese sogenannte Migrationsdiplomatie verstärken. Und zurückzukommen auf die Rückführungszentren, dass wir viel früher beginnen, dass wir nicht erst beginnen eben mit Rückführungszentren oder mit Rückführungen insgesamt, sondern dass wir auf der gesamten Route der Migration bereits mit den Staaten verhandeln, wie können wir besser gemeinsam gegen die illegale Migration vorgehen. Also ich werde im Herbst nach Pakistan und Bangladesch beispielsweise reisen, weil diese Route von Pakistan, Bangladesch über die Golfstaaten und über Ägypten nach Libyen und dann nach Europa eine der Hauptrouten momentan ist. Und früh genug eben mit Ländern wie Pakistan und Bangladesch zu verhandeln, zu schauen, wie wir gemeinsam gegen diese illegale Migration und gegen die Schmuggler und Menschenhändler vorgehen können. Ich glaube, muss der nächste Schritt sein, damit wir viel früher erstens einmal auch diese gefährlichen Wege unterbinden können. Viele verlieren ihr Leben im Mittelmeer, im Atlantik. Und um das zu verhindern, um Leben zu retten, müssen wir viel früher beginnen.
Sie haben jetzt eben verstärkte Migrationsdiplomatie gefordert. Jetzt sieht man eben am Beispiel von Marokko, dass man sich als Europa sehr abhängig macht von Drittstaaten und bis zu einem gewissen Grad auch erpressbar. Oder nehmen Sie das anders wahr?
Ja, genau da kommen diese Abkommen mit Drittstaaten ins Spiel. Und diese Abkommen, die müssen die Stärken, die wir als Europäer haben, beinhalten, also Handelspolitik, Visapolitik, Investitionen, aber eben auch die Migration. Das zu verknüpfen, dass es eine Win-Win-Situation für beide ist, für Europa ist, aber auch für die Drittstaaten ist, das ist das Entscheidende, sich nicht zu abhängig zu machen. Da haben Sie schon recht, das dürfen wir nicht, überhaupt keine Frage. Also die Stärken Europas auch auf den Tisch zu legen und das mit Migration zu verknüpfen, das ist unser Ziel bei der Migrationsdiplomatie und bei diesen Abkommen mit Drittstaaten, auch mit Marokko. Und mit Marokko verhandeln wir ja gerade so ein Abkommen. Das heißt, es ist ein guter Zeitpunkt, diese Dinge zu verknüpfen.
Wenn wir es am Beispiel Marokko eben nehmen, wie könnte dieses Abkommen, dass es eine Win-Win-Situation für alle ist, dann in etwa ausschauen?
Ja, eben, dass es Investitionen gibt in Marokko, europäische Investitionen gibt, dass die Handelspolitik einfacher gestaltet wird. Wir sind durchaus offen, auch bei der Visapolitik über alles Mögliche zu sprechen, aber eben nur, wenn die andere Seite halt auch ihren Job macht, zum Beispiel Kampf gegen illegale Migration, ihre Grenzen auch besser schützt. Also das zu verknüpfen wäre sicher wichtig, jetzt auch in den Verhandlungen beim Abkommen mit Marokko. Und das werden wir jetzt auf den Tisch legen. Es hat Ceuta natürlich auch gezeigt, dass das wichtig ist und dass es notwendig ist, dass auch Marokko natürlich einen Beitrag zu leisten hat. Und das werden wir jetzt bei diesen Verhandlungen auch entsprechend auf den Tisch legen.
Jetzt ist ja das Motto vom Forum Alpbach auch, wie kann Europa gewinnen? How Europe wins. Jetzt ist die Migrationsfrage eben eine der zentralsten, wo sich Europa auch ein bisschen aufspargelt quasi. Wie kann Europa in der Migrationsfrage noch gewinnen? Also was müsste sich ändern aus Ihrer Sicht?
Ja, zum Ersten haben wir natürlich die letzten 1,5 Jahre enorm viele Reformen in dem Bereich gemacht. Das war früher nicht möglich. Wir haben viele Jahre, haben die Mitgliedstaaten miteinander diskutiert, ob man diese Reformen machen kann, auf welche Art und Weise. Jetzt haben wir den Asyl- und Migrationspakt. Wir haben die Rückführungsverordnung. Wir haben sichere Drittstaaten, sichere Herkunftsländer. Also all diese Reformen gemacht, um die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Wir haben vor 10, 12 Jahren enorm viel Verantwortung als Europa übernommen, aber wir hatten keine Regeln, wir hatten kein System und wir hatten dadurch auch keine Kontrolle. Und diese Kontrolle versuchen wir mit diesen Reformen zurückzugewinnen. Und die Zahlen geben uns ja recht. Wir haben in den letzten 2 Jahren ein Minus bei der illegalen Migration von 55%. Alleine in den ersten Monaten in diesem Jahr noch einmal 40%. Routen wie die Westbalkanroute beispielsweise ein Minus von 90% in den letzten 3 Jahren gesehen. Also es geht in die richtige Richtung. Natürlich, solche Bilder, die wir in Ceuta gesehen haben, helfen nicht wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil die ganzen Bemühungen und die Fakten und die Zahlen mit innerhalb von 2 Tagen mit Bildern überrannt werden. Aber die Fakten sprechen für sich und das geht in die richtige Richtung. Wir müssen natürlich weiter daran arbeiten. Es fehlen noch einige Punkte, wie beispielsweise der Außengrenzschutz. Wir werden im Herbst ein neues Frontex-Mandat verhandeln, wo wir die Position von Frontex auch stärken möchten.
Inwiefern? Also
dass Frontex nicht nur unter Anführungszeichen eine Grenzschutzorganisation ist, sondern auch bei Rückführungen beispielsweise unterstützen kann. Wir werden auch aufstocken, was das Personal betrifft, auch was hybride Angriffe betrifft, dass dort Frontex eine bessere Rolle spielt, auch in der Beobachtung von Social Media, gemeinsam mit Europol, damit die Schmuggler und die Menschenhändler, wie wir es in Ceuta erlebt haben, nicht mehr diese Möglichkeiten haben, also früh genug auch dort einzugreifen. Das sind alles Dinge, die wir jetzt im Herbst mit dem neuen Frontex-Mandat auch angehen werden. Übrigens, das Europol-Mandat wird auch gerade neu verhandelt. Also da kommen noch einige Reformen im zweiten Halbjahr 2026.
Sie haben es jetzt angesprochen, gerade in Ceuta, diese Rolle von Social Media. Was kann man da als Europa entgegensetzen? Ist es dann eben die Rolle von Frontex die Aufgabe, das irgendwie zu unterbinden, oder sind da noch mehrere Maßnahmen geplant?
Auf jeden Fall mehrere Maßnahmen. Wir sind ganz eng mit den Plattformen auch im Austausch. Wir haben das EU-Internet-Forum, wo die Mitgliedstaaten zusammenkommen mit den Plattformen. Das wird von uns, von der Kommission organisiert, wo wir genau solche Themen auch immer wieder besprechen. Wie können die Plattformen früh genug auch schon eingreifen, wenn irgendwas aufkommt? Und wir haben in Ceuta gesehen, dass natürlich auf Social Media der Aufruf da war, Richtung Europa zu gehen, Richtung Ceuta zumindest zu gehen, Europäische Union, nicht Europa, das ist Afrika, zu gehen und das früh genug zu beobachten. Da müssen auch die Plattformen eine entsprechende Rolle spielen, aber unsere Beobachtungsstrategien über Frontex, über Europol müssen auch besser werden. Das wissen wir. Wir haben bei Ceuta sicher viel gelernt auch. Wir haben auf der einen Seite gelernt, und das war ein Stresstest natürlich für Europa. Wir haben aber gelernt, dass wir diesen Stresstest auf der einen Seite bestanden haben. Die Menschen sind sehr schnell von Spanien wieder zurück nach Marokko geführt worden. Aber wir haben natürlich auch gelernt, was fehlt, nämlich die Umsetzung des Paktes war noch nicht in Spanien zu 100% da. Wir haben gelernt, dass wir im Bereich von Social Media besser werden müssen in der Beobachtung. Wir haben auch gelernt, dass diese Migrationsdiplomatie, die Abkommen mit Drittstaaten ganz, ganz entscheidend sind, Marokko als Beispiel, und dass der Kampf gegen die Schmuggler und Menschenhändler intensiver geführt werden muss. Und das sind Dinge, die wir gelernt haben und die wir jetzt im Herbst auch eben mit den neuen Mandaten für Frontex, mit Europol zusätzlich angehen wollen.
Sie haben im Sommer gefordert auch, dass die Binnengrenzen innerhalb Europas wieder mehr zurückgefahren werden. Nachdem aber der Außengrenzschutz momentan nicht effektiv genug ist, ist das nicht eine unrealistische Forderung?
Nein, weil wir genau im Pakt, im Asyl- und Migrationspakt, diesen besseren Außengrenzschutz drinnen haben, dass eben die Mitgliedstaaten, die besonders betroffen sind, vom Außengrenzschutz auch ihren Job machen, um dann im nächsten Schritt von den Binnengrenzkontrollen wegzukommen. Weil von was lebt Europa? Von Schengen. Und Schengen muss funktionieren. Wir müssen alles daran setzen, dass wir Schengen weiterentwickeln, dass es funktioniert. Ja, da müssen wir unseren Job machen, alle zusammen, auch die Mitgliedstaaten, indem wir die Außengrenzen eben besser schützen, dass wir die Kontrolle zurückgewinnen, um dann im nächsten Schritt von den Binnengrenzkontrollen wegzukommen. Die Mitgliedstaaten gehen ja auch schon bereits zurück. Ich erinnere an die Steiermark. Dort hat man die Binnengrenzkontrollen zurückgefahren. Ja, auch Deutschland hat sie zurückgefahren gegenüber Luxemburg beispielsweise. Das sind Schritte, die in die richtige Richtung gehen. Wir sind noch nicht ganz dort. Aber ja, damit Schengen funktioniert, müssen wir natürlich alles tun, dass die Binnengrenzkontrollen abgeschafft werden. Und ich glaube, dass jetzt auch der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das zu tun.
Perfekt, dann haben wir noch eine letzte Frage. Sie sind jetzt eben nach Brüssel gewechselt. Was haben Sie über Europa gelernt, was Sie vielleicht davor noch nicht gewusst haben in der österreichischen Innenpolitik?
Naja, dass man vielleicht noch detaillierter hinschauen muss, wo es mehr Europa braucht, wo es vielleicht aber auch weniger Europa braucht. Und da hilft schon diese unterschiedlichen Erfahrungen auf regionaler, lokaler Ebene, auf nationaler Ebene und jetzt auf europäischer Ebene. Also ich glaube, dass wir im weltweiten Wettbewerb natürlich nur als Europa gemeinsam gewinnen können, how Europe wins, indem wir bei der Sicherheit, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit, gemeinsam handeln. Da kann ein einzelnes Mitgliedsland nicht viel bewirken. Insgesamt haben wir 450 Millionen Einwohner, die USA 350 Millionen. Also diese Stärke auf den Tisch zu legen, ist wichtig. Dafür in anderen Bereichen braucht es nicht so viel Europa. Das zeigt auch die Euregio Tirol, Südtirol, Trentino hier, dass gewisse Dinge natürlich auch im regionalen Umfeld besser gelöst werden können. Da braucht es keinen Brüssel, der sich da einmischt. Aber im Außengrenzschutz, bei der Migration, bei der Wettbewerbsfähigkeit, da brauchen wir auf jeden Fall mehr Europa. Und diesen Blick, der ist sicher geschärft worden jetzt in den letzten fast 2 Jahren.
Und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende der heutigen Folge angelangt.
Traurig.
Aber leider doch wahr.
Ganz ohne Tipps zum morgigen Tag wollen wir sie aber nicht geben.
Auf gar keinen Fall. Immerhin haben Sie am Dienstag die Chance, mit unserem äußerst charmanten Kollegen Michael Köttrich auf Wanderung zu gehen.
Um 8.30 Uhr geht's los Richtung Zirmalm. Besprochen wird dabei mit BMW-Österreich-Chef Alexander Bamberger und Patricia Klaner, Direktorin des Instituts für Organisationsdesign der WU Wien, wie Europa seine Spielregeln anpassen muss, um sich durchsetzen zu können.
Das wird sicher spannend. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören, danke fürs Dranbleiben.
Und bis morgen. Servus.
Was in Alpbach wichtig ist. Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.